Liebe Gemeinde, 2014 ist nun bald Geschichte. Was war, ist bekannt. Und wir haben es bewältigt. 2015 liegt vor uns, ist nahe Zukunft. Die ist unbekannt. Und wir müssen sie bewältigen. Ist das so? Im Prinzip ja. Aber vielleicht nicht ganz. 2014 ist zwar bald Geschichte, aber ob wir wirklich alles durchschaut haben und kennen und ob wir es bewältigt haben und was kommt, na, einiges wissen wir durchaus oder können und sollten es wissen. Schauen wir zunächst noch einmal zurück. 2014 gab es sicher einiges, was wir so nicht vorausgesehen hatten. Und es gab vielleicht so manche Überraschung. Das kann Positives gewesen sein. Neues Glück, neue Entdeckungen, neue Entwicklungen, Erfolge. Schöne Erlebnisse, belebende Begegnungen. Kann auch Negatives gewesen sein. Unglück, Enttäuschungen, ungute Entwicklungen, Versagen, Krankheit, Tod. Vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem. Und das alles geht mit uns. Und bewältigt haben wir vermutlich nicht oder noch nicht alles. Und in der Politik und im großen Weltgeschehen, was war da alles? Können wir nicht alles aufzählen? Aber wie viel davon verstehen wir wirklich? Und wie viel wurde tatsächlich bewältigt, gelöst? Die Auseinandersetzungen im Nahen Osten, zum Beispiel der Israel-Gaza-Konflikt. Wer die Wahrheit liebt und sucht und wer die Bibel kennt, ich denke, der kann da noch einigermaßen durchsehen. Bewältigt oder gelöst ist dort nichts. Dann der ISIS-Terror. Und der Terror anderer islamischer Gotteskriege. Da übersteigen die Grausamkeiten unser Verstehen. Das hat dämonische Dimensionen in Hochpotenz. Wie kann man dem eigentlich begegnen? Wer die Früchte oder Resultate verstehen will, der sollte die Wurzeln gründlich studieren. Wobei das in diesem Fall von keiner Seite gewollt ist, von islamischer Seite nicht. Und die politische Korrektheit des Westens verbietet es auch. Nur so kann es keine Lösungen geben. Vermutlich wird sich dieser Terror noch weiter ausbreiten, auch in andere Länder hinein, vermutlich speziell in die USA. Und das wird noch dramatische Auswirkungen haben. Der Ukraine-Konflikt beschäftigt uns. Kann mir da jemand sagen, welche verborgenen oder offenen Interessen des Westens oder Russlands oder der Ukraine da wirklich die entscheidenden sind? Ich verstehe es nicht. Und wie es ausgeht? Und bei uns, was ist zum Beispiel von Pegida zu halten? Wer ein bisschen die Techniken der Manipulation und der Propaganda kennt und durchschaut, der kommt wohl zu dem Ergebnis, dass man, wenn überhaupt, den Medien und der Politik ebenso wenig trauen kann wie den Hintermännern oder einigen Trittbrettfahrern von Pegida. An dieser Stelle möchte ich gerne einmal 5 Eckpunkte weitergeben, die für uns und unser Land da wichtig sind. Erstens, wir brauchen herzliche Gastfreundschaft und Offenheit, also Raum in der Herberge, für die Asylbewerber, die oft aus extremer Not zu uns kommen. Das könnte uns ja auch bald treffen. Also wenn die Dammmühle umgebaut würde zum Quartier für Asylsuchende oder wenn einzelne Familien sich hier niederlassen im Ort. Gastfreundschaft und Liebe zu den Fremden, das sind biblische Tugenden, die Gott bei uns sehen möchte. Das passt uns vielleicht nicht in den Kram. Aber nicht umsonst fordert die Bibel immer wieder zur Umkehr auf, zum Umdenken und zu neuem Handeln. Und zweitens, wir haben viel Grund zur Dankbarkeit für die Bereicherung durch manche Schätze anderer Kulturen. Und da wir in Deutschland nicht mehr selber genug Kinder bekommen, brauchen wir auch willige Zuwanderer. Drittens, wir dürfen uns die Nüchternheit und Wachsamkeit gegenüber der Wurzelhaftigkeit von Gewalt im Islam und dem erklärten Ziel der Islamisierung der Welt weder durch Schönfärberei schlechtreden noch durch Drohungen ausreden lassen. Hier gibt es durchaus Kräfte in der Politik und in den Medien, die uns in ein kollektives Koma legen wollen. Dem könnte ein böses Erwachen folgen. Besser ist es, wir bleiben oder werden vorher wach. Und viertes, als Christen dürfen und müssen wir den Islam und nicht nur den Islamismus kritisch sehen. Nach dem ersten Johannesbrief ist es eine antichristliche Religion, eindeutig. Er leugnet, dass Gott einen Sohn hat, ist der Antichrist, steht da. Aber wir müssen auch sehen und anerkennen und wertschätzen, dass viele Muslime sicher die Mehrzahl friedliebend sind. Und bei allen generellen Gefahren des Islam haben wir auch zu differenzieren. Es gibt dort durchaus unterschiedliche Strömungen. Und fünftens, Gottes Liebe zu allen Menschen und sein Evangelium gilt den heutigen Menschen aus dem Morgenland und aus Afrika nicht weniger als den Weisen aus dem Morgenland damals. Und sie gilt den heutigen Christenverfolgern nicht weniger als dem einst fanatisierten Saulus, der die Christen verfolgte und dann zum liebenden Völkerapostel wurde. Wir brauchen in dem allen Licht, wir brauchen Durchblick, Wachsamkeit und zielgerichtetes Handeln. Nur dann können wir uns auf das alles richtig einstellen und vorbereiten. Vorbereiten auf das, was kommt. Und darum geht es auch in dem Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, aus dem Lukasevangelium, Kapitel 12. Dort sagt Jesus, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schützen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet's so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Soweit Jesus. Liebe Gemeinde, wir wissen nicht alles, was kommt, aber wir können wissen, wer kommt. Jesus. Und wir sollten uns darauf einstellen. Fraglos wird das trotzdem eine Überraschung. Aber die Frage ist, ob das eine gute oder eine böse Überraschung wird. Es wird die größte und großartigste Überraschung der Weltgeschichte überhaupt. Der Erlöser wird alles lösen. Und wie werden sich da freuen, die ihn erwartet haben, die bereit und wach waren und die Jesus gedient haben. Jesus wird ihnen in einer Weise dienen, die überwältigend ist. Haben Sie das schon mal erlebt, dass Ihr Chef im Betrieb, der Arbeitgeber, sich eine Küchenschürze umbindet und dann den Tisch deckt und kocht und ihn alles zubereitet, ihn zu essen gibt und hinterher wieder abwäscht? Oder können Sie sich vorstellen, dass das Angela Merkel für Sie macht? Jesus wird das tun für seine Leute. Und das wird die größte Überraschung aller Zeiten. Und alles wird so gelöst, dass uns vor Staunen nur noch der Mund offen bleibt. Und dann in einen Jubel und in ein Gotteslob ausbricht, wie wir es noch nie getan und erlebt haben. Jesus kommt. Er kommt zu einer Stunde, die nach Gottes Meinung die richtige ist, auch wenn wir da vielleicht anderer Meinung sind. Vielleicht kommen auch wir schneller zu ihm, als wir erwarten. Die größte Überraschung steht uns jedenfalls noch bevor. Die könnte auch unangenehm sein. So wie ein nächtlicher Einbruch, sagt Jesus. Plötzlich haben wir nicht mehr das, wo wir dachten, dass wir es hätten. Und wenn wir Lukas 12 weiterlesen würden, dann entdecken wir, das kann sogar richtig schlimm ausgehen. Da redet Jesus von Gericht und er redet auch von Strafe. Das lassen wir in unserer Kirche gerne weg. Darüber soll nicht gepredigt werden, aber das ist kein Mittel, dem zu entkommen. Gott steht zu seinem Wort, zu seinem ganzen Wort, lesen Sie es. Wir sollten auch dazu stehen. Und wer sich auf die Zukunft vorbereitet, auf die Zukunft, die von der Bibel her klar ist, der kommt so auch am ehesten mit allem klar, was sonst noch auf uns zukommen könnte oder schon da ist. Und das heißt, Christen haben zu allem ein anderes Hintergrundbild, vor dem ihr persönliches Leben und vor dem das Weltgeschehen abläuft. Sie sehen alles auf dem Hintergrund des ersten Jesus, jetzt schon alles in der Hand hat. Und zweitens, dass er bald kommt und das sichtbar machen wird und dann alles lösen wird. Sie warten darauf, dass er kommt und alles löst. Und das hat Konsequenzen für ihr Handeln. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Das ist zunächst heute unverständlich. Im Orient trug man damals lange Gewänder, so wie ich im Augenblick. Mit denen konnte man nicht gut arbeiten, wirklich nicht. Und deshalb hatten die einen Gürtel. Und vor der Arbeit hat man den Stoff hochgerafft und hat ihn dann unter dem Gürtel so befestigt, dass er nicht mehr gehindert hat. Und Lampen, das waren damals mit Öl gefüllte Näpfchen, in denen ein Docht schwamm. Der saugte sich dann voll und verbrannte allmählich. Dieser Docht musste immer in einem guten Zustand sein. Und das Öl musste ständig nachgefüllt werden, damit das Licht nicht ausgeht. Und darauf nimmt Jesus Bezug und er sagt, seid immer bereit, vorbereitet für mein Kommen. Lebt so, dass ich jeden Augenblick kommen kann oder ihr mich empfangen könnt. Der Gürtel spricht da von unserer Arbeit, von unserem Tun. Und der Gürtel ist in der Bibel auch ein Symbol für Wahrheit, für Echtheit und für Gerechtigkeit. Und diese Wahrheit und Echtheit und Gerechtigkeit, die soll unser Leben und unser Tun prägen und zusammenhalten. Dann sind wir vorbereitet. Den Willen Gottes tun in allem und trotz allem und immer. Das hat Zukunft. Auch wenn es heute von anderen nicht anerkannt wird. Jesus kommt. Und was er zu unserem Tun sagt, das zählt. Nicht die Mehrheitsmeinung von heute. Also führen wir unser Leben vor Jesus, handeln und reden in seinem Namen und lassen uns davon nicht abbringen durch Geschehnisse oder Meinungen, die keinen Bestand haben. Licht spricht in der Bibel von Offenheit und von Durchblick. Heimlichkeiten sind eben oft doch Schlechtigkeiten, die Christen nicht gut anstehen. Und Licht deckt auf, was sonst im Dunkeln ist. Licht ermöglicht Unterscheidung. Und das brauchen wir heute. Wir brauchen es mehr als zuvor, weil heute angeblich alles gleichgültig und gleichrichtig sein soll. Licht spricht in der Bibel auch von Reinheit. Und das Licht der Lampen brannte damals nur durch das Öl. Und das ist in der Bibel ein Symbol für den Heiligen Geist, der sozusagen ständig nachfließen muss. Den haben wir nicht einmal für immer gepachtet. Ein Heiliger Geist bedeutet, dass wir jetzt schon Jesus empfangen und in unserem Leben haben. Und dass wir ihm und seinen Anliegen unsere Herzen sofort öffnen, wenn er anklopft und uns mit ihm eins machen. Und dann erleben wir auch schon etwas von dem, was hier steht, nämlich, dass Jesus uns dient, dass er uns ernährt und dass er uns den Tisch deckt im Angesicht der Feinde sogar. So sagt es schon Psalm 23. Und so sind wir dann auch bereit und vorbereitet, wenn er wiederkommt oder wenn wir zu ihm kommen. Wie gesagt, Jesus sagt hier vermutlich in einer Stunde, die unsere Meinung nach gerade nicht passt, wo wir es nicht meinen. Im Krippenspiel hier in unserer Kirche hatten und haben wir, Sie sehen es noch, zusammengefaltet verschiedene Hintergrundbilder. Sehr schöne übrigens. Und diese Hintergrundbilder, je nachdem, welches da gezeigt wird, entscheidet darüber, wie wir das einordnen und verstehen, was hier gespielt wird. Und diese Hintergrundbilder beeinflussen auch das Verhalten der Spieler. Bei allem, was in ihrem Leben und was in dieser Welt geschieht, haben lebendige Christen dieses Hintergrundbild. Erstens, Jesus hat alles in der Hand. Und zweitens, er kommt wieder. Das ist das Hintergrundbild, vor dem für Christen alles abläuft, in ihrem Leben und auch in der Welt. Vor diesem Hintergrund verstehen sie alles. Und vor diesem Hintergrund handeln sie. Und vor diesem Hintergrund entscheiden sie, treffen ihre Lebensentscheidungen. Jesus hat alles in der Hand, er kommt wieder, vielleicht bald. Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Lebt in der Erwartung, dass der Erlöser und damit die Lösung für alles kommt und handelt entsprechend und versteht entsprechend, was geschieht. Dann kann euch immer noch vieles überraschen. Und die größte Überraschung wird Jesus selber sein und sein Kommen. Aber ihr seid vorbereitet und könnt so auch getrost in das neue Jahr gehen. Und das schenke Gott uns allen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet und wir wollen uns dafür schon ein Stück Zeit nehmen. Das heißt, ich lasse auch Pausen, wo jeder persönlich beten kann, wo er Gott danken kann für das, was gut war, wo er Schuld bekennen kann wo er seine Anliegen Gott sagen kann. Das kann jeder so nutzen, wie es ihm im Augenblick gegeben ist, was er auf dem Herzen hat. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir rufen deinen Namen aus über dem, was war und ist und kommt. Du kommst von Gott, dem Vater, und bringst uns zu ihm, der da ist und war und kommt. Vieles, was wir als gelungen und gut betrachten, könnte sich in deinem Licht als falsch und daneben erweisen. Und anderes, wo die Erfolge scheinbar ausbleiben, könnte Frucht in der Ewigkeit bringen. Dein Geist bringt deine heilige Gegenwart. So können wir dein Wort und diese Welt und ihr Wesen verstehen. So kann unser Leben heil werden in der Kraft deines Kreuzes. Herr Jesus Christus, wir rufen deinen Namen aus über unserem Leben. Du bist Herr. Und deshalb danken wir dir für alles, was gut war und ist, und nennen es dir in der Stille. Herr Jesus Christus, wir rufen deinen Namen an über allem, wo wir schuldig geworden sind. Dein Wort und du selbst bist der Maßstab für unser Leben. Wir bekennen dir in der Stille, was uns an Versagen bewusst ist. Bitte vergib. Wir danken dir, dass du dafür am Kreuz gestorben bist. Wir nehmen das jetzt im Glauben an. In dir haben wir die Erlösung durch dein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum deiner Gnade. Danke. Herr Jesus Christus, wir rufen deinen Namen aus über allem, was uns Not macht. Wir sagen es dir in der Stille. Weil du regierst, muss uns nichts mehr ängstigen. Weil du regierst, müssen wir uns nicht mehr sorgen. Wir rufen deinen Namen aus, Herr Jesus Christus, über deiner Kirche, deinem Volk Israel, über unserem Land und über unsere Welt. Bitte mache uns zu vollmächtigen Zeugen, die ein Licht sind und Licht bringen. Erfülle uns mit deiner Liebe, mit Gerechtigkeitssinn und Hoffnung. Wir warten auf dein Kommen zu deiner Gemeinde, zu deinem Volk Israel und zu aller Welt. Du kommst als Richter und Erlöser. Dann wird alles gut. Maranatha, ja, komme bald, Herr Jesus, und mache uns bereit. Amen.